Hallo Benedikt.
Hallo André, wie geht es dir? Schön, dass wir hier nochmal wieder zusammengekommen sind.
Ja, auf jeden Fall. Warum sprichst du so komisch?
Wie spreche ich denn?
Nicht normal.
Ja. Ach Quatsch.
Hallo, mein Name ist André Baumeister und ich bin der Host des Fram-Podcasts. Und wie auch einst die Fram, das Schiff, welches Fridtjof Nansen in Richtung Nord und Roald Amundsen erfolgreich zum Südpol brachte, verstehen wir uns als Plattform für Reisende, Abenteurer und Wissenschaftler, welche die Welt und ihre zahlreichen Lebensräume mit anderen Augen sehen. Dieser alten Reisephilosophie folgend wollen wir uns hier mehr Zeit nehmen für die faszinierenden Zusammenhänge, Geschichten und Abenteuer, die uns diese Welt und ihre Bewohner erzählen können.
Ey, ich freue mich auch total, wieder hier zu sein.
Ja, ich mich auch.
In diesem Studio, ich hatte es ja beim letzten Mal schon erwähnt, in diesem improvisierten neuen Studio hier in Dortmund, bei dir zu Hause, nicht mehr bei mir in Rüthengallenhardt. Mhm. Wir sitzen hier zusammen. Wer wissen möchte, warum wir hier zusammensitzen und nicht alleine, der sollte auf jeden Fall nochmal in die letzte Folge reinhören. Da haben wir das nämlich ausführlich erklärt.
Genau.
Mhm. Da müssen wir das jetzt nicht machen und können uns aufs Wesentliche konzentrieren. Auf unsere heutige Folge nämlich.
Genau. Ja, ich finde auch wirklich erstmal nochmal schön, dass wir das nochmal gemacht haben, nachdem das Experiment letztes Mal von uns beiden irgendwie als geglückt definiert worden ist. Gleichzeitig haben wir aber auch so ein paar Sachen identifiziert, die wir jetzt so ein bisschen anders machen wollen für die neue Folge. Bleibt gespannt.
Okay, ich bin tatsächlich gespannt. Ich finde es schön, dass du resümiert hast, dass wir beide die letzte Folge als gelungen erklärt haben.
Wie soll ich denn unsere Konversation zu der Folge irgendwie sonst definiert haben?
Das, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Stimmt tatsächlich.
Aber die Worte, die du gewählt hast, waren, ich bin sehr zufrieden.
Ja, das stimmt. Ich war sehr zufrieden, aber wichtig ist natürlich nicht, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir hier machen, sondern wichtig ist, dass ihr zufrieden seid. Insofern auch, wie beim letzten Mal, der Aufruf an euch, schreibt uns gerne, meldet euch gerne bei uns, sagt uns, was ihr von dem Podcast haltet, hinterlasst uns auch gerne auf den eingängigen Podcast-Plattformen eure Bewertung, nur positiv natürlich. Und wenn ihr mal Anregungen habt für neue Themen, über die wir uns hier unterhalten können, schreibt uns einfach. Wir freuen uns über jegliche Form von Feedback, damit auch in Zukunft nicht nur wir zufrieden sind mit dem, was wir hier machen, sondern wir auch wissen, dass auch ihr zufrieden seid.
Ja, unsere Grundzufriedenheit sollte allerdings auch nicht unter den Tisch fallen. So, genug dazu. Sollen wir so einen kurzen Einblick dazu geben, was wir für diese neue Folge geplant haben und wie wir da zusammen durchschreiten wollen? Ich finde das ja so als strukturgebende Maßnahme für den Start eigentlich immer ganz vorteilhaft. Ja. Wozu haben wir uns denn jetzt hier heute zusammengesetzt? Möchtest du da was kurz zu sagen?
Wir werden uns heute über Meeressäuger unterhalten, aber nicht allgemein einfach über Meeressäuger, auch nicht allgemein einfach über irgendwelche Arten. Doch wir werden uns explizit wahrscheinlich hauptsächlich über Orcas und Buckelwale unterhalten, aber wir unterhalten uns vor allem über eine Region, in der jetzt bald, also mit dem nahen Oktober beginnend, viele dieser zwei Walarten ja sein werden. Und auch ich werde da sein.
Also ja.
Im November starte ich ja immer mit Fram ein bis zwei Touren in den Norden Norwegens.
Ja.
Genauer in die Region um den Kvænangenfjord bei Skjervøy, weil dort, ja, glaube ich, und ich glaube nicht, dass ich damit übertreibe, ja, die beste Möglichkeit ist, Wale zu beobachten, weltweit sogar. Und das ist tatsächlich eben nicht nur aus unterhaltsamer Perspektive irgendwie besonders spannend und interessant. Es ist wunderschön. Es ist eine traumhafte Jahreszeit. Und irgendwie abends Nordlichter zu beobachten, sich dann am nächsten Morgen ins Boot zu setzen, um dann Orcas und Buckelwale beim Jagen zu beobachten, ist natürlich an sich schon irgendwie total spektakulär, interessant und wunderschön. Aber, und das ist ja auch das Besondere an unserem Podcast hier, dass wir uns irgendwie nicht nur über diese Phänomene unterhalten wollen, also über das Visuelle, über das Schöne, über das Ästhetische, sondern wir wollen auch ein bisschen darüber reden. Und das ist ja auch mein Anliegen bei Fram, diese Themen, diese Lebensräume und das, was sich in diesen Lebensräumen ereignet, eben auch ein bisschen zu hinterfragen und darüber zu sprechen, was sieht man denn da eigentlich, warum sieht man es? Und ich habe mir gedacht, da jetzt bald diese Zeit naht, und ich im letzten Jahr nicht nur im letzten Jahr das erste Interview dazu aufgenommen habe, also ein bisschen Material mitgebracht habe, wird es mal Zeit, dass wir uns hier treffen und dazu eine Folge aufnehmen.
Genau, die Meeressäuger, die wir uns für heute genauer angucken werden, sind die Wale und wie sie da oben den Lebensraum für sich beanspruchen. André hat es schon angedeutet, er hat da tatsächlich ein sehr spannendes Interview geführt, letztes Jahr glaube ich oder dieses Jahr.
Sowohl als auch.
Ach so, okay.
Ja.
Mit einer niederländischen Meeresbiologin, die dort oben gerade ist für ihre Masterarbeit. Und wirklich total viel und total spannend über diese ganzen Zusammenhänge vom Ausgangspunkt Wal, aber auf dieses ganze Ökosystem in den Fjordlandschaften, über die Heringe, Wale, Orcas und Buckelwale und alles Mögliche da nochmal dazu total faszinierend und total eindrücklich auch von erzählen konnte, was wirklich in der Vorbereitung nochmal Spaß gemacht hat, für mich allein das auch durchzuhören. Und davon werden wir euch so viel wie möglich versuchen einzuspielen, damit ihr so ein bisschen diese Begeisterung von, man kann ihren Namen glaube ich schon mal sagen, von Jade, einfach auch nochmal mitbekommt und gleichzeitig aber auch so sie euch vielleicht so ein bisschen davon anstecken lässt, wie leidenschaftlich sie über dieses Thema spricht. Das fand ich ganz hervorragend, ehrlicherweise, und ich freue mich da auch drauf.
Ja, ich habe mir das Interview oder unser Gespräch irgendwie gestern auch nochmal angehört und ich kann das auch so nur wiedergeben, was du gesagt hast. Total angenehmes Gespräch, aber auch gefüllt mit Wissen. Und ich glaube, sie hat ihren Master tatsächlich oder hatte ihn auch schon.
Ach so, okay. Ist sie schon quasi dann in der...
Sie ist Meeresbiologin. Also,
okay, ach so.
Mit einem Masterabschluss. Naja, aber sie ist ja nicht die Einzige, mit der ich mich unterhalten
genau,
habe.
So, genau, du hast noch ein weiteres kurzes Gespräch geführt, ein bisschen weniger aus der wissenschaftlichen Perspektive und mehr aus der dokumentierenden, erlebenden Perspektive. Wen hast du denn da noch getroffen?
Richtig, ich habe mich getroffen mit Natascha Klein, Fotografin, Wildtier- und Naturfotografin, die ich dort vor Ort auch kennengelernt habe, mit der ich auch eine Woche jetzt auf einem Schiff in der Arktis verbringen durfte. Und mit der habe ich mich auch noch darüber unterhalten, weil sie im letzten Jahr tatsächlich wunderbare Unterwasserfotos gemacht hat, eben von genau diesem Event, die mich enorm beeindruckt haben.
Ja, ich habe die Bilder auf Social Media auch gesehen, aber auch gesehen, die sind auch nochmal größer veröffentlicht gewesen. Hatte sie eine Reportage irgendwie in der Geo oder so? Das hattest du, glaube ich, nochmal erwähnt?
Also ich weiß, dass sie zumindest auf den Social Media Accounts hier und da auf jeden Fall gefeatured wurde, aber es kam im letzten Jahr oder was in diesem Jahr eine Ausgabe des Sidetrack Magazins heraus.
Ah, okay.
Wo sie auch ein Coverbild hatte. Ja, da ist dann ja im Prinzip diese ganze Geschichte auch nochmal textlich.
Genau, wir können euch einen Link zu den Fotos oder zu ihren Social Media Profilen vielleicht auch nochmal in die Shownotes packen. Guckt da gerne mal wirklich rein. Das sind wirklich tolle Aufnahmen. Und später können wir dann von ihr selber auch nochmal kurz hören, wie das denn so abgelaufen ist. Also einfach, wie lässt sich so ein Tagesablauf auf, wenn man dann sich irgendwie morgens in der Kälte in so ein Wetsuit packen muss, um dann da wirklich dann eben in den kalten Fjord zu tauchen und dann gleichzeitig allerdings noch so viel Kontrolle über den eigenen Körper zu haben und die Kälte vor allem, um dann trotzdem noch ein vernünftiges Foto zu schießen oder in ihrem Falle dann sogar auch einfach ein total beeindruckendes Foto noch zu schießen. Das fand ich auch sehr spannend. Ja, und dann, André, kannst du dich auch nochmal freuen? Ich habe noch bezogen auf das Thema eine andere Kleinigkeit, so als Schmankerl mit recherchiert. Das hole ich dann aber an gegebener Stelle raus.
Ich bin total aufgeregt und gespannt, wie ein Flitzebogen.
Genau, ja, so viel dazu. Ja, dann starten wir rein, André. Wir haben uns als Fokus für die Region jetzt gerade Nordnorwegen rausgesucht, aber ich war ja jetzt schon mal mit dir in Bereichen nördlicher davon, wobei das stimmt gar nicht, Grönland ist ungefähr auf der Höhe, ne? Aber guck mal, da geht's doch schon direkt mal los. Sind wir denn da in Nordnorwegen überhaupt im Bereich der Arktis? Möchtest du das nicht nochmal für den Start, wenn wir uns an die Region annähern, vorher irgendwie nochmal kurz erläutern?
Ja, kann ich natürlich total gerne machen. Freue ich mich. Wahrscheinlich diejenigen, die mit mir schon irgendwie unterwegs waren, rollen jetzt mit den Augen. Ja, tatsächlich, du warst ja nicht nur mit mir in Grönland, an der Ostküste Grönlands, wo wir tatsächlich mehr oder weniger auf dem gleichen Breitengrad waren. Also ähnlich, ein bisschen weiter südlich. In Skjervøy sind wir nämlich knapp auf dem 70. Breitengrad, also 70 Grad nördlicher Breite. Wir waren in Tassilaq. Und in der Region so ungefähr um den 68. Breitengrad. also nördlich des Polarkreises. Ja. Der Polarkreis liegt ja auf 66 Grad nördlicher Breite. Und ja, wir waren ja auch zusammen auf Spitzbergen.
Das ist ja, aber das ist ja auf jeden Fall nördlicher.
Ja, da waren wir auf 78 Grad nördlicher ja. Breite, also deutlich weiter im Norden. Ja, tatsächlich spielt aber der Breitengrad, also die geografische Breite für die Definition der Arktis, gar nicht so eine große Rolle. Mhm. Möchte man jetzt denken, ne? Also okay, man ist nördlich des Polarkreises und da fängt halt die Arktis an, wird auch aus marketingtechnischer Perspektive tatsächlich häufig so verwendet. Also wenn man da in der Region um Tromsø unterwegs ist, dann wird man mit dem Buzzword Arktis totgeworfen, egal wo man ist. Per Definition, da gibt's natürlich jetzt auch unterschiedliche Definitionen, aber es gibt eine allgemein anerkannte, sind wir da allerdings noch gar nicht so ja. wirklich in der Arktis, denn...
Welches ist denn die allgemein anerkannte Definition der Arktis? Ich habe gehört, das hat so ein bisschen was mit der Vegetationsgrenze zu tun.
Ja, mit der Vegetationsgrenze und somit auch mit den klimatischen Bedingungen, denn der Polarkreis selber sagt ja, ist ja erstmal eine astronomische Grenze und der ja, sagt ja letztendlich nur was darüber aus, wo die Grenze ist zwischen Polartag, Polarnacht, ne? Also am Polarkreis geht die Sonne an einem Tag im Jahr nicht unter und an einem Tag im Jahr eben nicht auf. Aber wenn man sich die Weltkugel mal anschaut, ja. Und vor allem, du hast jetzt ein Stichwort schon genannt, die Vegetationszonen zum Beispiel, ja. Muss man vielleicht mal so in den Dirke-Weltatlas gucken oder so, ne, wenn man sowas noch zu Hause rumstehen hat, dann sieht man, dass ja die Grenze zur Tundra, ohne jetzt lange um den heißen Brei herumzureden, ja. Also zur baumlosen arktischen Steppenlandschaft, dass die Grenze zur Tundra teilweise deutlich unter dem Polarkreis liegt, also südlich des Polarkreises liegt, teilweise aber auch deutlich drüber. Das hat natürlich mhm. damit zu tun, dass die Temperaturverteilung auf unserem Planeten durch viele verschiedene Dinge bestimmt wird, unter anderem hier in Norwegen durch den Norwegenstrom, ein Ableger oder Ausleger des nordatlantischen oder atlantischen Strömungssysteme, also ja. in dem Fall der Golfstrom umgangssprachlich. Und dadurch habe ich dort deutlich mildere Temperaturen. Und die Grenze zwischen Taiga und Tundra, also Taiga im Prinzip, ne, so der boreale Nadelwald, also oder dann in dem Fall da oben sind es Birken, und der Tundra, also diesem baumlosen ja. Bereich dort, deutlich oberhalb des Polarkreises liegt, während sie auf der anderen Seite des Atlantiks ja, in Kanada ja. deutlich weiter im Süden liegt, weil dort die Temperaturen deutlich niedriger sind. Und da aber vor allem nicht nur die Jahresdurchschnittstemperaturen, sondern vor allem die Temperatur in der Vegetationsperiode. Und die ist immer ausschlaggebend für die Vegetation. Und da gibt es die sogenannte 10 Grad Juli-Isotherme, mhm. Also im Endeffekt eine Grenze, die beschreibt,
wo es im Juli isotherm, also Temperatur gleichbleibend, mindestens 10 Grad hat.
Genau, denn darunter können keine Bäume wachsen. Mhm. Und somit kann man sagen, die Arktis beginnt an der Grenze zwischen Taiga und Tundra, ja. was ungefähr einhergeht mit der sogenannten 10 Grad Juli-Isotherme.
Mhm. Ja, und die verläuft in Europa deutlich weiter nördlich mhm. als auf der anderen Landmasse in Kanada.
Richtig. Und genau. in Europa tatsächlich, wenn man sich das anguckt, also wenn man das mal irgendwie googelt oder so, ja. Dann ist das, betrifft das gerade noch so eben den nördlichsten Bereich von der Finnmark von Norwegen.
Okay. Genau. Nur zur Vollständigkeit, wo ist das in Asien? Also wenn man da auf der anderen Seite der eurasischen Landmasse guckt, da Richtung Pazifik?
Weiter im Süden.
Okay, auch weiter im Süden.
Ja, auch noch. Na, man wundert sich, also in der russischen Taiga ja. zum Beispiel, wundert man sich manchmal, wie weit im Norden da tatsächlich noch Bäume wachsen. Die Jahresdurchschnittstemperatur ist da extrem niedrig, vor allem bedingt durch die Wintertemperaturen. Aber ja. dadurch, dass ich halt eben im Sommer, und da ist halt wieder der Punkt, in der Vegetationsperiode relativ hohe Temperaturen habe, habe ich da noch relativ weit oben im Norden viele, viele Bäume, vor allem so frostresistente Arten, mhm. Die halt mit dem tiefen Winterfrost klarkommen. Jetzt muss ich mal kurz hier mein Telefon ausmachen.
Es gibt so andere Podcasts, wenn da das Handy klingelt, muss die Nachricht vorgelesen werden, die man gerade bekommen hat. Das kenne ich aus dem Podcast-UFO zum Beispiel. Ehrlich? Aber das machen wir jetzt nicht, weil du hast ja hier auch Business-Kontakte auf deinem Telefon.
Ja, tatsächlich ausgeschaltet. Ja, genau. Aber es gibt natürlich auch andere Grenzen. Das ist ganz, ganz interessant. Es gibt auch so eine humangeografische Grenzziehung. Da bezieht man sich auf die in der Arktis lebenden Völker, die halt einen bestimmten Lebensstil haben, der sich an die Arktis und die arktischen Bedingungen angepasst hat. Zum Beispiel eben auch die Sami, die ja tatsächlich auch in der Waldtundra oder beziehungsweise in Bereichen leben, wo ich halt Wald habe. Ja, und somit gibt es eben auch noch andere Grenzziehungen. Aber allgemein anerkannt ist eben diese 10 Grad Juli-Isotherme beziehungsweise die Grenze zur Tundra. Insofern, boah, das war jetzt eine lange Antwort auf deine ganz klare Frage. Also eigentlich sind wir da in Quänangen beziehungsweise Shearwell und der Region nicht in der Arktis. Nein.
Okay.
Aber, jetzt kommt das Aber, wenn man nur ein paar hundert Meter nach oben läuft, also über die Waldgrenze, über die Baumgrenze hinaus, die da so auf 600 Metern über normal Null liegt, teilweise auch ein bisschen niedriger, ist man natürlich schon im arktischen Lebensraum, ne? Also in Bereichen, die halt der Arktis definitiv gleichen, auch mit Arten, die ich sonst nur so in der Arktis finde.
Okay.
Schneehasen zum Beispiel.
Okay, spannend. Aber wir sind ja jetzt, sollen wir irgendwie versuchen, den Bogen mal vom Land ins Wasser zu schlagen?
Klar.
Bietet sich ja an, nachdem wir es so großmundig gerade angekündigt haben. Ne?
Richtig.
Genau, du hast schon wieder von Natur gesprochen, die du dann da oben auch nochmal irgendwie so mit durchführst. Lass uns doch mal darüber gehen, warum du dich dazu entschieden hast, im November da hochzufahren und dann da auch Wale zu beobachten. Also fang doch mal darüber an, was so das Faszinosum war, quasi eine Walreise anzubieten, oder würdest du gar nicht sagen, dass es eine Walreise ist?
Ja, ich meine, Meeressäuger spielen natürlich schon irgendwie eine große Rolle, aber die Reise heißt ja immer, wie viele andere oder eigentlich fast alle Reisen bei Fram, oder sagen wir es anders, sie ist nach einem Lebensraum benannt. Mhm. Und das möchte ich eigentlich bei diesen Reisen immer erreichen. Ich möchte nicht, dass man primär den Fokus auf eine Destination hat, sondern auf einen Lebensraum und diesen Lebensraum auch eben in seiner Gänze, ja, in Anführungszeichen, sofern das möglich ist, in diesem überschaubaren Zeitraum halt kennenlernt. Und ich fand diese Fjord-Ökosysteme immer schon unglaublich interessant, aus verschiedenen Gründen. Aber ja, ich sag mal, jetzt im Sommer oder zu anderen Jahreszeiten kann man sich halt viel mit dem Dorsch zum Beispiel auseinandersetzen oder Fischfarming, ein super interessantes Thema, was in diesen Fjordökosystemen zu unterschiedlichen Problemen führt. Aber das ist natürlich, ja, sagen wir, ich würde keine Reise zum Thema Dorsch und Fischfang anbieten. Ich würde es anbieten, weil ich finde, es ist total interessant, aber sagen wir mal so, es würde sich nicht wirklich verkaufen. Da kommen mir die Wale ganz gelegen. Spaß beiseite.
Ich wollte gerade sagen, das geht jetzt hier in eine ganz schön kapitalistische Richtung. So, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte dir eigentlich nur eine kleine Brücke dazu bauen, dass Wale total faszinierende Kreaturen sind.
Ja.
Und auch ein totales Mysterium einfach eben beinhalten, weil man so wenig von ihnen irgendwie sieht, weil sie ja in einer komplett anderen Welt auch nochmal unterwegs sind und man dann, wenn sie dann mal irgendwie so durch so eine Wasseroberfläche irgendwie durchbrechen, man nur diese riesigen Teile irgendwie von ihnen sieht und sich fragt, was machen die da? Wie funktioniert das?
Ja, stimme ich dir natürlich auch total zu. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Reise dahin mache, gerade zu dieser komischen Jahreszeit, das muss ich tatsächlich auch sagen. Ne? November ist auch irgendwie echt immer eine sehr seltsame, kalte und manchmal auch nasse Jahreszeit, kann aber auch wunderschön sein. Ich bin selber total fasziniert von Walen. Es ist tatsächlich so, dass ich bedingt durch meine Ausbildung relativ wenig Kontakt mit Meeressäugern hatte. Also ich habe ja schon immer schon irgendwie an der Schnittstelle zur Ökologie gearbeitet, aber mit Meeressäugern hatte ich fachlich nie wirklich viel zu tun. Das hat sich dann geändert, weil ich wollte immer gerne mehr mit ihnen zu tun haben. Und dann habe ich zwischen meinem Bachelor und meinem Master so unterschiedliche Praktika gemacht. Und ein Praktikum zwischen meinem in Bachelorstudiengang und meinem dann darauf folgenden Master habe ich gemacht in Tarifa bei einer Whale Watching Company Firm, Foundation for Interest and Research on Marine Mammals. Mhm. Und die hatten damals noch keine Geodatenbank. Habe ich irgendwie rausgefunden durch ein Gespräch, und ich habe halt viel mit Geoinformatik zu tun gehabt, beziehungsweise mit Geomatik, also Geoinformationssystemen. Und was halt einfach wichtig ist, du kannst halt Daten sammeln, du kannst GPS-Koordinaten sammeln, aber du musst die halt visualisieren und analysieren, ne, welche Zusammenhänge bestehen da gegebenenfalls. Ne. Erst dadurch, dass du Daten, räumliche Daten visualisierst, erkennst du oftmals auch bestimmte Muster, Strukturen, Zusammenhänge. Und das habe ich dann gemacht. Also ich bin da hingefahren und habe riesen Datensätze bekommen und habe halt an diesen Datensätzen gearbeitet. Der große Vorteil, den ich dann allerdings hatte, war, immer wenn ein Platz auf dem Boot frei war, konnte ich halt mitfahren.
Ah.
Ja, und somit habe ich dann, ja, zu der Zeit, 2006 war das, einfach wirklich in der Straße von Gibraltar über Wochen unglaubliche Wal-Delfin-Beobachtungen gehabt. Also jetzt immer noch, dass ich immer noch sage, so, das war das Krasseste, was ich so bisher gesehen habe, also in Bezug auf Wal und Meeressäuger. Und diese Faszination hat mich dann nie wieder so wirklich losgelassen. Fachlich habe ich mich dann in eine andere Richtung entwickelt, aber ja, habe immer die Möglichkeit ergriffen, auf meinen Reisen halt auch
die Tiere und den Lebensraum als solches schon zu beobachten.
Ja, und auch zu verstehen. Also darum ging es mir dann halt auch. Weil du hast eine ganz wichtige Sache gerade eben gesagt. Und das sage ich, glaube ich, einführend auch immer ganz gerne auf diesen Touren, die ich mache, wenn wir rausfahren, Wale beobachten. Was wir oben sehen, ist letztendlich meistens irgendwie nur eine Fluke oder bei Orcas und Buckelwalen auch mal ein bisschen mehr. Aber wir sehen nur einen ganz kleinen Teil dieser Tiere. Wir hören sie nicht. Wir sehen sie nur in einem ganz kurzen Augenblick an der Wasseroberfläche, weil es halt Säugetiere sind, weil sie halt atmen müssen. Danach verschwinden sie wieder. Mhm. Aber das, was sie da unten machen, können wir nicht sehen. Und die Forschung, die Erforschung dessen, was da unten passiert, die fand ich immer super spannend. Auch die Techniken dahinter. Was macht man da eigentlich? Wie kriegt man sowas hin? Und ja, und dadurch habe ich, glaube ich, sehr viel gelernt über alles, was da unten im Meer passiert. Denn ich sage immer ganz gerne, Wale sind so ein bisschen so wie die Reiseleiter, die uns mitnehmen in die Tiefe der Meere.
Ja.
Weil wir sehen sie, wir finden sie unglaublich faszinierend und sie nehmen uns mit in die Tiefe und zeigen uns die Geheimnisse des Meeres, für die wir uns vielleicht sonst gar nicht so sehr interessieren würden. Und deswegen finde ich Wale so spannend. Ja, aber bevor ich jetzt weiter irgendwie meine Gedanken zu diesem Thema hier zu Wort bringe, kommen wir doch mal zurück zu den Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe. Weil das Schöne an Podcasts beziehungsweise an diesem Podcast finde ich ja auch, dass ich so eben die Möglichkeit bekomme, auch Gespräche mit Menschen zu führen, die sich auf ihre ganz eigene Art und Weise mit diesen Themen auseinandersetzen und ihre ganz eigene Perspektive haben. Und ich meine, wer eignet sich in diesem Fall besser dazu, einen kleinen Einstieg, einen visuellen Einstieg in die Welt dort unten unter der Wasseroberfläche zu bekommen, als eben in diesem Fall Natascha, die ja mit ihrer Kamera ja über die letzten 2 Jahre ja uns die Möglichkeit gegeben hat, auch mal wirklich visuell zu sehen, was passiert denn innerhalb dieser ersten paar Meter unterhalb der Wasseroberfläche.
Genau, und ist damit ja schon mal nochmal ein Stück weit näher in diese fremde Welt eingetaucht, als wir es von der Oberfläche aus können. Aber hören wir ihr selber doch mal zu.
Also nachdem ich die letzten Jahre meine Zeit hauptsächlich an den Küsten von Norwegen, Island und Grönland verbracht habe und dort auch die ein oder andere Walfluke im goldenen Licht der Mitternachtssonne abtauchen sehen habe, habe ich mich immer mehr und mehr in sie verliebt. Und je mehr du dich mit Walen beschäftigst, desto mehr versteht man auch deren unverzichtbare Rolle in unserem Ökosystem und wie wichtig die auch im Hinblick auf den Klimawandel sind. Und ja, mit diesem Verständnis kommt dann auch dieser Drang, für sie einzustehen, sie zu beschützen zu wollen und den Mensch einfach aufzuklären und diese Faszination einfach irgendwie zu teilen. Und wie geht das besser als mit Bildern oder Filmen? Und nachdem ich also jahrelang dann Finn über Wasser vom Boot oder vom Land aus fotografiert habe, hat mir das dann einfach nicht mehr ausgereicht und ich wollte einfach ihre Welt sehen und sie sehen, wie sie kommunizieren und einfach wie all das, was ich sonst von der Wasseroberfläche aus nur erahnen kann, unter Wasser aussieht. Und ja, dann wurde irgendwann relativ schnell klar, ich brauche Unterwassergear für meine Kamera, um tauchen zu gehen und quasi den ganzen Wal und deren Umfeld einfach unter Wasser festzuhalten. So kam ich zur Unterwasserfotografie. Eigentlich relativ einfach.
Relativ einfach, das sagt sich so leicht. Ich finde total faszinierend den Aspekt nach, man sieht diese riesigen Lebewesen und hat direkt das Bedürfnis, in so eine Aufklärungsarbeit zu gehen und vielleicht zu versuchen, einen Teil dazu beizutragen, um über so eine Aufklärungsarbeit irgendwie auch zu so einer gewissen Erhaltung des Lebensraums beizutragen, finde ich total faszinierend, weil das ist auch ein Antrieb, den wir später noch bei Jade nochmal hören. Das ist das, was mir da nur gerade nochmal zu einfiel, was ich jetzt beim Hören des Ganzen nochmal irgendwie erwähnenswert fand.
Ja, da stimme ich dir, glaube ich, ganz uneingeschränkt zu. Aber wie gesagt, Jade wird später an anderer Stelle auch nochmal was dazu sagen. Ich fand eine Sache ganz interessant, die sie gesagt hat, die ich jetzt vielleicht hier nicht ganz unkommentiert lassen möchte. Sie hat gesagt, Wale haben auch zum Beispiel eine wichtige Funktion für den oder im Kontext des Klimawandels. Ich weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast. Finde ich nämlich tatsächlich nochmal ganz interessant, weil wir wollen ja diesen Podcast oder beziehungsweise diese Episode auch dazu nutzen, an der einen oder anderen Stelle was zu lernen über den Lebensraum, aber eben auch über diese Tiere. Und das fand ich tatsächlich ganz interessant, denn Wale sind extrem effiziente CO2-Speicher. Fand ich in dem Zusammenhang auch ganz interessant. Nur mal so ein paar Zahlen zum Vergleich. Ne? Ein Baum nimmt pro Jahr ungefähr 22 Kilogramm CO2 auf. Und ein Wal schafft in seinem ganzen Leben 33 Tonnen CO2, also CO2-Aufnahme.
Ja.
Und spielt dadurch natürlich für den Lebensraum beziehungsweise für den Nährstoffkreislauf im Meer eine enorm große Rolle. Denn ne, wenn der Wal stirbt, sinkt er an den Meeresgrund und bleibt da erst einmal. Beziehungsweise das gespeicherte CO2 wird nicht wieder direkt in den Kreislauf zurückgeführt. Insofern ja, speichert im Prinzip jeder Wal, der stirbt, beziehungsweise er speichert ja schon, während er lebt und während er sich ernährt, CO2. Und deponiert dann quasi mit dem Sterben das CO2 am Meeresgrund.
Ah, okay, spannend.
Und das in relativ großen Mengen. Eine andere wichtige Funktion, die indirekt auch im CO2-Kreislauf eine große Rolle spielt, Wale düngen im Prinzip die Meeresoberfläche. Wenn du jetzt zum Beispiel mal, du kannst verschiedene Walarten nehmen, aber bleiben wir jetzt mal bei Pottwalen. Pottwalen jagen ja in relativ großen Tiefen, 800 Meter, 1000 Meter, 1200 Meter Tiefe, steigen dann wieder zurück zur Oberfläche und machen dort quasi in Anführungszeichen ihr Geschäft.
Ja.
Das machen sie nicht unten, das machen sie oben. Das machen sie an der Meeresoberfläche. Okay. Ich war tatsächlich sogar mal selber dabei, wie man Kot von Pottwalen gesammelt hat.
Ich dachte, du hättest mal einen Pottwal beim Koten zugetrachtet.
Das habe ich auch gemacht, tatsächlich in diesem Zusammenhang, ja. Aber was man da berücksichtigen muss, ist tatsächlich, und das hat eine sehr große Relevanz, dass somit der Nährstoffkreislauf dahingehend verändert wird, dass Nährstoffe, also in Tieren, in Lebewesen gebundene Nährstoffe aus den tieferen Bereichen der Meere
quasi nach oben geholt werden.
Genau, richtig. Also im Prinzip so eine Art Nährstoffpumpe. Nährstoffpumpe und auch vor allem eine gewisse Form der Düngung. Denn was dann passiert an der Oberfläche, ist, dass durch diese Düngung, also durch diese Zufuhr von Nährstoffen, auch das Wachstum von Phytoplankton angeregt wird. Und Phytoplankton spielt natürlich in dieser marinen Nahrungskette, beziehungsweise man spricht ja nicht von Nahrungsketten, sondern Nahrungsnetzen, eine enorm große Rolle. Na, Phytoplankton ist dann wiederum Grundlage für Zooplankton. Zooplankton in unterschiedlichsten Formen ist wiederum die Grundlage für andere Meereslebewesen, die Nahrungsgrundlage für andere Meereslebewesen. Aber Phytoplankton bindet auch wiederum enorm viel CO2 aus der Atmosphäre.
Ganz kurz für die Begriffsdefinition. Phytoplankton waren quasi die Algen und Zooplankton waren die Tierchen, ne?
Grob ja.
Okay, nur so für die Einordnung. Okay. Ja, okay, nee, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich greife es jetzt so ein bisschen vorweg. Jade geht dann hinterher später auch nochmal so ein bisschen darauf ein, wo denn überhaupt die ganze Nahrung für die Wale in den Fjordsystemen in Norwegen herkommt und geht dann da auch nochmal darauf ein, dass vor allem in den Sommermonaten in diesen arktischen Meeren total viel von dem Phytoplankton einfach entsteht, weil die Meere lichtdurchflutet sind. Aber nur von Licht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, wachsen ja keine Algen, sondern idealerweise müssen die ja noch ein bisschen mehr an Nährstoffen haben, um dann da eben wachsen und gedeihen zu können. Deswegen fand ich den Aspekt irgendwie ganz spannend. Da habe ich gar nicht drauf gedacht.
Ja, also nur mit Licht geht's halt auch nicht. Aber Licht spielt tatsächlich eine ganz große Rolle. Und in der Arktis spielt das vor allem eine sehr große Rolle. Ja. Da hat man dann in den frühen Sommermonaten diesen Planktonblumen. Mhm. Also erst quasi eine Algen- oder beziehungsweise Planktonblüte des Phytoplanktons. Das kann man halt sehr schön sehen, wenn man sich so diese Peaks in der Biomasse anguckt. Und auf den folgt dann halt eben auch wiederum eine Blüte des Zooplanktons, sofern man da überhaupt von Blüte reden kann. Mhm. Aber das sind ganz spannende, perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenhänge, die natürlich jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Klimawandel deutlich durcheinander gebracht werden. Aber das kann man ja zu allem immer so als Zusatzinformation geben, leider.
Ja, das macht's ja nicht besser.
Nee, das stimmt. Bleiben wir aber doch, bevor wir uns jetzt so ganz in die hohe Arktis bewegen, über die sprechen wir tatsächlich gleich noch, bleiben wir aber doch einfach mal in Kvænangen, beziehungsweise im Kvænangen-Fjord bei Skjervøy, weil das nimmt in dieser ganzen Geschichte, die man jetzt über Wale allgemein erzählen würde, natürlich eine sehr spezielle Rolle ein. Und ich habe Natascha zum Beispiel gefragt, wie sie ihren Weg nach Kvænangen gefunden hat.
Die Antwort ist tatsächlich wieder meine Faszination. Der Wale hat mich dort hoch verschlagen. Nachdem ich vor ein paar Jahren auf dem Weg von Grönland nach Island das allererste Mal Orcas gesehen habe, war ich so verliebt und fasziniert von diesen Tieren, dass ich gefühlt jede freie Minute damit verbracht habe, entweder Orca-Dokus zu suchten oder Walbücher zu verschlingen. Und ja, je mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, desto klarer hat sich dann irgendwann herausgestellt, dass meine absoluten Lieblingsmeeressäuger sind. Und ich glaube, wenn man so ein großer Orca-Fan ist, kommt man gar nicht drum herum, irgendwann etwas von diesem großen Heringspektakel in Kvænangen mitzubekommen. Dazu kommt natürlich dann auch, dass man in der Wildtier-Fotografen-Bubble auch schon von dem einen oder anderen Kollegen Bilder von dort gesehen hat oder schon davon gehört hat, und für mich dann immer fest, irgendwann fuchse ich mich in diese Unterwasserfotografie-Thematik ein und verbringe einen ganzen Winter in Kvænangen und versuche in die Welt der Wale irgendwie einzutauchen. Letztes Jahr war dann auch tatsächlich das erste Mal, dass ich genau zu dieser Zeit dort oben war. Und die Jahre davor haben wir hauptsächlich die späteren Wintermonate im Norden verbracht, da es da einfach mehr Schnee hat und längere Tage, und irgendwie haben wir es nie geschafft, zu genau der Zeit dann auch wirklich dort vor Ort zu sein. Und das war dann wirklich das erste Mal, dass ich da war und das Ganze mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Und auf das Schiff kam ich dann, weil ich seit Jahren die Arbeit von einem Fotografenkollegen verfolge, insbesondere von dort oben. Und dann hat sich einfach die Chance ergeben, ihn dort zu begleiten. Ich rede von Jonas Bayer. Er war einer der Pioniere, würde ich sagen, der damals als einer der ersten mit den Tieren ins Wasser gegangen ist, um sie dort zu fotografieren. Das fing dann einfach irgendwie alles damit an. Und er kann die Tiere einfach unfassbar gut lesen. Er geht super respektvoll an die ganze Sache ran und kennt die Gegend wie seine Westentasche. Und ja, für mich war irgendwie immer klar, wenn ich dort auf so eine Expedition gehe, dann auf jeden Fall nur mit ihm. Und ähnlich wie bei dir war es bei mir auch kein Einzelfall. Und deswegen geht es tatsächlich nächsten Monat wieder hoch. Und ja, ich freue mich sehr. Ich kann es kaum abwarten und es ist einfach was ganz Besonderes da oben. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder natürlich.
Ja, Ihre Vorfreude kann ich auf jeden Fall nachempfinden. Es sieht bei mir tatsächlich genauso aus. Und ja, auch bei mir. Ich glaube, es ist mittlerweile irgendwie das 5. oder vielleicht sogar 6. Jahr. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ja, total interessant, weil ich wusste ganz lange, obwohl ich schon sehr früh meinen Weg da hoch auf die Lofoten gefunden habe, also die liegen natürlich noch mal ein bisschen weiter im Süden, aber Nordnorwegen war mir bekannt, aber von diesem Spektakel, nenne ich es jetzt mal, auf das wir gleich noch mal ein bisschen näher eingehen, auch thematisch, von diesem Spektakel wusste ich ganz lange auch nichts. Bis dann irgendwann ein bekannter Biologe aus Bochum, auch aus der Biologie, Exkursionen dorthin angeboten hat. Und der hat auch nur einen, in Anführungszeichen, einen Tipp bekommen. Da waren die Wale allerdings noch nicht in Quänangen, also noch nicht in dem Fjord, in dem sie jetzt sind, beziehungsweise der Hering jetzt ist, sondern sie waren noch bei Kvaløya, das ist so ein bisschen nördlich von Tromsø, und irgendwann waren sie dann auf einmal weg. Und sind dann da aufgetaucht, wo sie eben jetzt schon relativ stabil seit einigen Jahren sind. Und ich muss dazu allerdings sagen, auch wenn ich die Wale schon wirklich oft gesehen habe, den Sprung, den Natascha da gemacht hat, also im wahrsten Sinne des Wortes, den Sprung ins kalte Wasser, den habe ich noch nicht vollführt, denn ich hatte noch nicht den Mut, die Muße, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mir Kameragear zuzulegen und tauchen zu gehen. Und ja, deswegen muss ich auch tatsächlich sagen, ich versuche mir immer wieder vorzustellen, wenn ich dann da auf dem Boot sitze und Fotos mache, das mache ich ja auch, wie ist es, wenn du jetzt hier ins Wasser springst und das Ganze einmal aus dieser völlig anderen Perspektive siehst? Und dementsprechend war mir eben auch genau diese Frage total wichtig.
Ja, also Perspektivwechsel ist da wirklich das beste Stichwort oder die beste Beschreibung dafür. Ja, also der Moment, wo du dann zum ersten Mal ins Wasser eintauchst und dein Puls sich so einigermaßen wieder beruhigt. Zumindest bei mir war das der Fall, als ich dann drinnen war und man so langsam in die Wellenbewegung vom Wasser kam, wurde ich deutlich ruhiger. Und ja, wenn du sie dann zum allerersten Mal unter Wasser kommunizieren hörst, das ist einfach viel zu krass. Also du springst ja nicht direkt vor den Walen ins Wasser, sprich du gehst ja mit Abstand weiter weg ins Wasser und siehst erstmal gar nichts. Aber wenn du sie dann hörst, das war, glaube ich, für mich der emotionalste Moment der ganzen Reise. Ich habe wirklich geweint unter Wasser, weil das so schön für mich war. Mein größter Traum, in ihre Welt einzutauchen, wird gerade wirklich wahr. Und ich höre sie, ich bin hier. Ich werde sie mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar gleich sehen und ja, das war einfach überwältigend und dann tauchen sie plötzlich auf. Die für mich faszinierendsten Wesen unseres Planeten. Zum ersten Mal sehen sie auch mich, weil normalerweise bin ich es ja gewohnt, dass ich als Beobachter von außen ihre Finnen sehe, und in dem Moment sehen sie auch wirklich mich. Sie sind neugierig, sie kommen dicht an mich ran, kommen auf mich zu, checken mich aus und fragen sich wahrscheinlich gerade genau wie ich, was ich da mache, warum ich da bin. ja, das ist also absolut surreal. Und einige der nordatlantischen Orca-Pods kenne ich mittlerweile auch. Gerade die regelmäßig auf den Lofoten sind und die ich immer beobachte. Und ja, der Pod, den ich dann an dem ersten Tag quasi unter Wasser, dem ich da begegnet bin, war für mich unbekannt und fühlte sich dann irgendwie an wie so ein gegenseitiges Kennenlernen. Also einer von den jüngeren Männchen kam dann auf mich zu, hat sich sogar zur Seite gedreht und mir seinen Bauch gezeigt, was wohl oft auch als freundliche Geste bezeichnet wird. Und das war wirklich ein ganz unbeschreibliches Gefühl. Und ich hatte bisher auch keine andere Tierbegegnung, die mich so krass berührt hat, ja, wie mit den Orcas unter Wasser. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich wirklich in ihre Welt gerade eintreten darf. Und man hat sich irgendwie auch willkommen gefühlt. Und es war einfach, ja, es ist wirklich sehr schwer zu beschreiben. Aber für mich war es wirklich einer der schönsten Momente in meinem Leben, würde ich sagen.
Wow. Das scheint sie tief bewegt zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe kurz danach tatsächlich mit ihr gesprochen, beziehungsweise habe die beiden getroffen, also Natascha und Daniel in Skjervøy, und habe da zu dem Zeitpunkt einfach nur so ein paar Handybilder, Screenshots, ich weiß gar nicht, also unbearbeitet, einfach nur so ein paar Fotos gesehen und konnte noch die Energie spüren und die Begeisterung. Insofern nochmal der Hinweis, schaut euch die Bilder tatsächlich mal an. Wir verlinken Nataschas Profil, Nataschas Website auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Aber ja, Benedikt, vielleicht kommt diese Frage auch bei dir auf. Ich kenne ja so ein bisschen die Antwort und den Hintergrund schon, aber wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Wir haben gesagt, die Wale sind nicht immer im gleichen Fjord. Wir haben von der Nahrungsgrundlage und dem eigentlichen Grund für das Vorkommen der Wale dort in den Fjorden auch schon hier und da gesprochen. Wir haben nämlich über den Hering geredet.
Ja.
Aber ich glaube, bevor ich jetzt was dazu sage, lassen wir doch Jade dazu einmal zu Wort kommen. Wir hatten sie ja schon vorgestellt eingangs. Jade ist Meeresbiologin, hat, glaube ich, im Bereich der Meeresbiologie ihren Master gemacht, also hat Biologie im Bachelor studiert in den Niederlanden und ist dann nach ihrem Master in den Norden Norwegens gegangen und arbeitet dort für eine Whale Watching Company, die auch sehr viel im Bereich der meeresbiologischen Forschung macht, mit denen ich auch unter anderem immer zusammenarbeite und fasziniert sich vor allem eben für Wissenschaftskommunikation. Also ihr ist eben gerade so, diese Rolle, die sie dort einnimmt, also als Sprachrohr für die Wale, als Sprachrohr für das Meer, diese Rolle ist ihr sehr wichtig und die findet sie sehr faszinierend. Und ja, da habe ich gefragt, warum die Wale überhaupt dort in den Wintermonaten zu so großer Zahl in den Fjorden vorkommen.
Genau, und sie beantwortet die Frage, indem sie erstmal nochmal, nur zur Einordnung für euch, ein Stück zurückgeht und erstmal eine kleine Einleitung über den Hering macht. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
At the moment we are in Skjervøy. This is a place, I think it's more northeast of Tromsø. And here you have in the fjord system, the last winters, I think it has been since 2018, more or less, where lots of herring has entered the fjords for the winter. So that happens in November, December and January. And the herring has a whole story in itself. It's a very important fish species for many different whales in the area. And they do this year-round migration to different places around Norway. And now these last winters, they have come here to winter. So it's an overwintering area in the waters around Skjervøy. And this is a fjord called Kvænangen Fjord. And that, of course, attracts a lot of whales to feed on the herring. So the three species that we see here now is orcas, killer whales, and also humpback whales and fin whales. And at the moment, I think this is one of the best places in the world to do whale watching, because the number of whales is just intense, it's insane. There's hundreds, or maybe even more, of whales that you can see in these fjords, and probably thousands or hundreds of thousands or millions of herring. So that's why this is a really cool place to come here in these months. There's many whales around. That's why we are here.
Also sie beantwortet diese Frage erstmal auf einer ganz allgemeinen Ebene und sagt, die Wale sind da oben, weil der Hering da ist. Und der Hering ist ein ganz, ganz entscheidendes Mitglied in dem, wie hast du es gerade genannt, Nahrungsnetzen.
Ja.
Und ein ganz elementares Wesen dann dazu. Und ganz allgemein gesagt kann man sagen, in den Fjorden in Norwegen überwintert der Hering und deswegen sind die Wale da. So. Diese Antwort ist natürlich erstmal sehr allgemein und sehr oberflächlich. Und wir wollen jetzt zusammen mit euch da nochmal ein bisschen tiefer reinbohren und gucken, was es da sonst noch für Geheimnisse gibt.
Ja, würde ich auch sagen. Und um diese Geheimnisse wirklich zu verstehen, muss man sich tatsächlich dieses Element in den Nahrungsnetzen, also sprich den Hering, nochmal etwas genauer angucken. Insofern habe ich Jade auch nochmal gefragt, warum der Hering gerade in den Wintermonaten dort im Kvænangenfjord ist.
Right, so Herring is it's a fish that has migration throughout the year. And actually many fish, pelagic fish, have these migrations throughout the year. And it's usually between spawning areas, that's where they reproduce, feeding areas where they can grow a lot, get a lot of food, and wintering areas where they conserve energy and wait for the next spawning area, so when they reproduce again. So the herring does the same. So at the moment they are here to overwinter. And actually the dynamics of the whole migration and what makes the migration change over time is very poorly understood. But what we know is that they are likely here now for energy conservation. Because in the summer, in the Arctic, there's lots of light. The light almost never disappears in the summer, right? You have the midnight sun. So that means just like plants in the ocean, the algae and these little phytoplanktons can grow enormously, so day and night. So that means there's a lot of food for the little plankton, so little shrimps, tiny little larvae of fish. That means that there's a lot of food for the herring there. So that's why in the summer the herring is in the open sea for feeding a lot. But when the light, of course, decreases at the end of the summer, then also the amount of food decreases for the herring. And actually, the herring's food, which is this plankton, goes also in kind of a winter sleep. So they are not at the surface anymore. They go to the deep sea. So that's why herring actually moves. That's just very simply said, of course. It's a very complicated process. But the herring will move towards the wintering area. So they will go inshore into the fjords. But not always. Sometimes they're also in deep waters further offshore. But in general, they like deep waters to overwinter. And one of the reasons that could be is because they conserve energy. So they cannot feed anymore. They don't have so much food. So they rely on their fat reserves to make it through the winter. So they don't really feed here either. They're just waiting. They're hibernating a little bit. And then in the end of the winter, so February, March, then it's the time for reproduction. So that's why you see that at the end of January, they leave these wintering areas. So then the herring leaves, also the whales leave. That's why also whale watching ends there. And the herring migrates a little bit further south. It's off the western coast of Norway where they have the spawning areas. So there they spawn these little eggs, they are fertilized. The little baby herring, the little larvae are born, and then they kind of drift with the currents to the Barents Sea, much further north, where they grow up. Then usually they stay there to grow up. That's a nursery area, as we call it, until they are about 3 to 4 years old, and then they migrate again to a little bit further southwest, to the open sea again, where there's the feeding area. So then they join the rest of the big population of herring. So that's a little bit of the life cycle of the herring.
Ja, tatsächlich super interessant, was mich auch dazu veranlasst hat, so mich mit diesem ganzen Thema Fischökologie, Fischfang auch viel auseinanderzusetzen. Weil was mich immer interessiert hat, war vor allem, ja, weiß ich nicht, wenn man sich so mit der Forschung, mit der meeresbiologischen Forschung auseinandersetzt, dann hat man relativ schnell und auch aus logischer Perspektive relativ schnell begriffen, wie man Meeressäuger, große Meeressäuger, ne, erforscht. Mhm. Ne? Man kann die taggen, man kann Proben nehmen, Identifikation, also Fotoidentifikation spielt eine große Rolle. Und so kann man relativ logisch und schnell herleiten, wo sich so große Tiere bewegen, wie sich allerdings so ein Heringsschwarm bewegt, wie dicht die Population ist, wie solche Fischfangquoten dann auch ableitend daraus festgelegt werden und, fand ich auf einmal super interessant. Hat extrem viel mit Statistik und auch mit Probennahmen zu tun. Aber was mich in diesem Zusammenhang vor allem interessiert hat, denn ja, wenn man sich die Geschichte des Herings anguckt, insbesondere des Heringsfischfangs in den Wintermonaten an der norwegischen Küste, wird man relativ schnell oder ja, entdeckt man relativ schnell, dass der Hering nicht immer im gleichen Fjord auftaucht. Wir hatten es gerade schon eingangs irgendwann mal bemerkt, ja, dass der Hering und somit auch der Wal beziehungsweise die Wale, die ja dem Hering folgen, in unterschiedlichen Zyklen auch immer wieder in anderen Regionen vorzufinden sind. Und das hat mich halt interessiert. Weil, wie gesagt, da der Wal gar nicht die primäre Rolle spielt, sondern die Nahrungsgrundlage für den Wal. Und das ist in dem Fall der Hering. Warum ist es so, dass auf einmal, wie aus dem Nichts, der Hering sich dazu entscheidet, ich sage es jetzt bewusst so plakativ, auf einmal in einem anderen Fjord aufzutauchen? Und das fand ich halt super interessant, ja, und habe mich da mal so ein bisschen reingefuchst und reingelesen. Weil das natürlich auch geschichtlich und kulturell eine große Bedeutung hat, also für den ganzen Fischfang und so, ne? Und das fand ich halt super spannend, denn es ist tatsächlich so, dass das viel mit einem Generationswechsel innerhalb der Heringspopulation zu tun hat. Mhm. Denn du musst dir vorstellen, der Hering, der schwimmt einfach immer im Prinzip den erfahrenen Heringen hinterher.
Ja.
Ne? Du hast jetzt mehrere erwachsene Heringe, also Adults, ne? die im Prinzip ihr Wissen und ihr Verhalten somit auch an den Rest der Gruppe weitergeben. Und wenn ich einen großen Anteil dieser erfahrenen Heringe habe, die halt gewohnt sind, einfach jedes Jahr zum Überwintern immer in den gleichen Fjord zu schwimmen, schwimmen quasi die jungen Heringe einfach hinterher.
Ja.
Wenn allerdings irgendwann dieser Anteil, und so ist zumindest die Vermutung, und das ist ja das Interessante, ja, daran, das sind alles Theorien, die Wissenschaft dahinter hat viel davon belegt, aber so hundertprozentig sicher ist man sich auch nicht. Aber die Theorie ist letztendlich die, dass irgendwann der Anteil an adulten Heringen, also an erfahrenen Heringen abnimmt, die sterben natürlich irgendwann, und wenn dann eine sehr starke Population geschlechtsreif wird, also quasi ein sehr starkes Heringsjahr plötzlich geschlechtsreif wird und den Weg aus der Barentssee eben in diese
Fjordsysteme dann wieder versucht zu finden.
Richtig.
Aber Mama und Papa nicht mehr da sind, quasi, ne? Also die adulten Heringe, die einem zeigen können, wo die besten Gründe zum Überwintern sind, dann suchen die sich irgendwas völlig randomisiert.
Exakt. So zumindest die Theorie. Und dann übernehmen die halt die Führungsrolle in den nächsten Jahren, was halt bedeutet, dass man immer so 5, 6, 7 Jahre Heringe in einem Fjordsystem hat, aber dann irgendwann die Heringe auf einmal woanders auftauchen, beziehungsweise es gibt natürlich auch andere Schwärme, die woanders überwintern. Also der Norwegian Spring Spawning Herring, so heißt der nämlich.
Ja.
Das ist so ein Ökotyp, der Norwegian Spring Spawning Herring, ist natürlich nur eine Population. Du hast natürlich auch noch andere Überwinterungsregionen, aber super spannend auf jeden Fall.
Hast du Bock auf, ich habe dir eine kleine Überraschung angedeutet, hast du Bock auf einen kleinen themennahen Exkurs?
Ja, sehr gerne.
Ich habe dir ein Geräusch mitgebracht.
Okay.
Ich mach nochmal. Weißt du, was das ist? Kannst du es dir vorstellen, was das für ein Geräusch ist?
Oh, es ist total spannend gerade. Es könnte so viel sein. Also es könnte tatsächlich auch irgendein Meeressäuger sein, der sich orientiert, der jagt.
Ja.
Es könnte aber auch, gerade weil unter Wasser sich die Geräusche ja immer irgendwie komisch anhören, es könnte auch irgendein Geräusch eines Fischerboots sein, aber ich würde jetzt tatsächlich auf irgendeinen Meeressäuger tippen.
Fast. Wir sind ja im Bereich des Herings und das, was du da gehört hast, war ein Hering, denn ich habe einfach mal nochmal parallel so ein bisschen auch recherchiert und das hier ist ja nur mein Hobby-Podcast quasi nochmal dazu und ich habe für meinen anderen Podcast, da stelle ich immer auch mal so ab und zu Rätsel der Wissenschaft irgendwie nochmal vor und bin dann da auch mit diesem Geräusch eingestiegen und die Quelle, wo ich mich dann dazu bediene, sind die Ig Nobel Nobelpreise. Kennst du die? Hast du das schon mal irgendwie gehört? Das sind so Preise, die für Forschung vergeben werden, die irgendwie so ein bisschen abstruser oder so ein bisschen abseitiger ist. Und passend zu dieser Thematik wurde 2004, also vor 20 Jahren, für genau dieses Geräusch auch schon mal so ein Preis vergeben. Und zwar das, was du da hörst, ist ein Heringsfurz. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Und so wurde tatsächlich das Ganze auch nur bei der Vergabe des Nobelpreises genannt. Aber das hat natürlich nochmal einen tiefergehenden Ansatz. Der Hering furzt natürlich nicht wirklich, so, sondern das, was da passiert, ist, dass die Heringe wohl auch an die Oberfläche gehen und dort Luft einschnappen und in die Schwimmblase weiterleiten. Und dann wurde eben beobachtet, diese von der Schwimmblase aus über ihren Analtrakt wieder irgendwie ausstauschen, was dann zu diesem gepulsten Geräusch geführt hat. Und man hat sich eben jahrelang gefragt, was das denn sein könnte und ob dieses Geräusch überhaupt existiert. Und dann gab es eben vor 20 Jahren zwei unabhängige Arbeiten, die das mal näher untersucht haben und dieses Geräusch eben so auch aufgenommen haben. Und dann eben auch festgestellt haben, dass so der Mechanismus ist. Die Heringe sind wohl eben auch an der Oberfläche, schnappen so ein bisschen Luft ein, speichern das quasi in der Schwimmblase zwischen. Und dann zu bestimmten Situationen wird es dann eben über den Analtrakt wieder ausgestoßen, was zu diesem Geräusch führt. Und die große Frage ist eben, woher das kommt. Und da ist die Forschung sich auch nicht so richtig sicher. Es wurde in verschiedenen Tests irgendwie nochmal so beobachtet, ob das irgendwas mit Druckausgleich und tiefer sinken wie bei so einem U-Boot zu tun hat. Das macht aber nicht so richtig Sinn, weil diese Geräusche sind auch von Heringsschwärmen nahe der Oberfläche aufgenommen worden, sodass man das den Grund dafür doch eher in einem Kommunikationsbereich sieht und sagt, dieses Geräusch kann keine oder nicht ausschließlich eine mechanische Ursache oder sowas haben, sondern es wird wahrscheinlich eher doch in Richtung der Kommunikation gehen. Und ein Ansatzpunkt zum Beispiel ist ja eben auch, wenn sie dann zum Überwintern in den Fjordsystemen in diesen tiefer gelegenen Wasserschichten sind, wo es ja dunkel ist, müssen die ja irgendwie im Schwarm zusammenbleiben, wenn sie sich visuell nicht mehr sehen können. Und vermeintlich furzt der Hering dann und dieses Geräusch wird dann von den Heringen nochmal wieder weiter aufgenommen. Denn dass der Hering über ein sehr gutes Geräuschverarbeitungssystem hat, das war schon länger bekannt. Aber dass er selber eben auch Geräusche imitieren kann, ist eben vor 20 Jahren herausgefunden worden. Und der lustige Aufhänger war es dann eben über das Furzen. Spannend, oder? Fand ich, das war so ein kleiner Glücksgriff irgendwie dann auch noch, den ich dann als Recherche da irgendwie auch nochmal zugesehen habe.
Ja, finde ich tatsächlich super interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch ernst genommen werde, wenn ich sage, ey, ich finde wirklich den Hering extrem spannend und interessant. Das trifft auf alle anderen Schwarmfische auch zu.
Ja.
Ja, ich hoffe, dein kleiner wissenschaftlicher Ausflug hier motiviert auch andere Leute dazu, sich mal mehr mit dem Thema Fisch auseinanderzusetzen. Vielleicht bevor wir das Thema Fisch jetzt hier noch vertiefen, ich meine, wo haben wir sonst mit dem Fisch zu tun? In der Regel, wenn dann auf unserem Tisch und auf unserem Teller. Und ich glaube, alleine deshalb schon, weil der Fisch eine extrem wichtige, global gesehen wichtige Nahrungsquelle ist, die an vielen Stellen eben enorm an ihre Grenzen gerät, sollte man sich einfach aus Respekt vor diesem, ich sag jetzt einfach mal Nahrungsgrundlage, irgendwie auch mehr mit dem Fisch auseinandersetzen. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein, vielleicht auch mal eine eigene Folge wert.
Ey, voll. Also das, ich habe das, wie gesagt, nur gedacht, ob ich darüber irgendwie noch einen Witz bauen kann und habe es mal bei auf der Improbable-Seite da irgendwie einmal durchgejagt, aber das dann direkt gefunden, dann war ich auch direkt so ein bisschen hooked und dann auch gesehen, geil, da ist auch noch so ein Geräusch. Und da, ich hätte das nicht gedacht. Ich habe über Heringe nie so tief nachgedacht, aber wie zentral und elementar einfach deren Rolle in diesen Nahrungsnetzen ist, und wie komplex dieses Tier scheinbar auch einfach zu sein scheint, von dem es ja irgendwie gefühlt unendlich viele zu geben scheint, weil der Mensch befischt das Tier, die Wale befischen das Tier und da müssen ja riesige Mengen irgendwie von vorhanden sein, die irgendwie wie so selbstverständlich einfach weggefressen werden, aber der ja in sich offensichtlich auch ein relativ komplexes Verhalten hat. Fand ich sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ja, mir fallen da jetzt auch noch so ein paar Punkte zu ein, aber ich würde jetzt einfach an dieser Stelle sagen, so richten wir den Blick doch mal wieder weg vom Hering.
Nach einer Stunde dann mal auf den Wal, wie wir diese Folge ja mutmaßlich irgendwie nennen wollen. Aber mir war das auch wieder überhaupt nicht klar. Und wir haben es ja in der letzten Folge definiert, dass das ja auch so ein bisschen das Ziel der Folge sein soll, dass der Horizont einfach so ein bisschen erweitert wird. Und bis jetzt erstmal nochmal sich weiter diesen Lebensraum und alles weitere nochmal anzugucken, um dann auf den Wal zu kommen, finde ich eigentlich sehr spannend.
Naja, aber ich weiß, was du sagen willst und du hast auf jeden Fall recht damit. Also ich sage ja immer wieder ganz bewusst, und das ist ja auch bei unseren Touren so und das ist auch bei mir immer ein Anliegen, es geht mir wirklich darum, einen Lebensraum zu verstehen und zu begreifen. Und ich finde, da gehört einfach der Hering jetzt in diesem Fall dazu. Und deswegen finde ich, ist es auch durchaus wichtig, dass man diesem Thema auch etwas Zeit widmet. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns ja auch in der, jetzt sage ich doch mal, Nahrungspyramide ein Stückchen weiter nach oben bewegen. Denn habe mich ja auch mit Jade etwas intensiver eben über die Meeressäuger unterhalten, genauer eben über die Orcas und die Buckelwale. Und ich finde es immer wieder enorm spannend, wenn ich da oben bin, wie viele Wale dort wirklich zugegen sind. Es gibt Situationen, es gibt Tage, da sitzt du auf deinem Boot, du guckst dich um und egal wo du hinschaust, siehst du entweder Blows von den Buckelwalen oder du siehst Finn von den Orcas und das ist extrem faszinierend. Und ja, insofern habe ich mich natürlich auch gefragt, beziehungsweise habe Jale auch gefragt, wo kommen eigentlich all diese Orcas überhaupt her, die da in den Wintermonaten sich auf einmal in diesem relativ kleinen Fjordsystem sammeln?
Yeah, that's right. So actually, there's been a lot of studies on that, both by Norwegian Orca Survey, which is the main organization here to photo identify and study the killer whales. I use killer whales and orcas a little bit together. Maybe it's easier to say just orcas. Mm. But also the University of Tromsø has done a lot of research on them and also their movements around Norway. By, for example, tagging and also by photo identification, which means you can take pictures of the whales when you see them. They might have different markings on their skin, on their dorsal fin, different scars, which can make them identifiable. So then you can photograph them perhaps many years in different areas, and then you can also follow them. So it seems that a big portion of the Norwegian orcas follow the herring throughout the migrations. So from the wintering areas to the spawning areas to the feeding areas in the open sea. In addition, there's also some orcas that like to eat other animals on the side. But it seems that mainly herring is the kind of the main diet of most orcas. But they can also hunt salmon, mackerel, cod, lumpfish as well, and also marine mammals. So for example, seals and harbor porpoises. But that has only been observed in a limited number of groups of the orcas. Mm-hmm. So it seems that throughout the year, they keep moving all the time. They don't really stay in the same place. It's a very dynamic world, of course, the ocean and nature in general. So the orcas, they always have to adjust where they are, depending on where is the most food. And that's where the knowledge of the grandmother orca comes in, the matriarch, which is the leader of the group. So she has the most knowledge on exactly when to be where to get the most food. So that's also very interesting, how complex these orcas are, how much knowledge they have and how unique it is between groups.
Sie hat jetzt hier vor allem von den Orcas in Norwegen gesprochen, aber zur Vollständigkeit halber, weißt du, wie sich das weltweit darstellt? Weil Orcas sind ja kein norwegisches Phänomen, sondern tauchen ja weltweit auf.
Richtig. Und das Spannende ist, wenn man sich mit Orcas etwas genauer beschäftigt, sieht man auch, dass es ja im Prinzip von Orcas unterschiedliche Ökotypen gibt. Also es ist halt eine Art, aber es gibt unterschiedliche Ökotypen, die ja sich an ihre unterschiedlichen Lebensräume entsprechend angepasst haben. Da unterscheidet man tatsächlich einmal die nördliche und die südliche Hemisphäre, aber man hat auch ja angefangen, mittlerweile hebt man das wieder so ein bisschen auf, Orcas auch in so, ja, das sagt das auch irgendwann mal, in so unterschiedliche Boxen zu packen, also diese Ökotypen so zu klassifizieren und klar voneinander zu trennen, muss aber auch mittlerweile da immer so ein bisschen mehr zurückrudern, weil man halt erkannt hat, dass Orcas ja als intelligente Lebewesen durchaus in der Lage sind, diese Boxen und diese Grenzen halt auch aufzubrechen. Aber im Großen kann man halt sagen, also im Englischsprachigen unterscheidet man da zum Beispiel die Fish-Eating-Orcas. Das sind halt die man in Norwegen findet, also die Residents. Kommt auch wieder so aus dieser Ökotyp-Zonierung. Residents, die sind relativ ortstreu. Und dann gibt es die sogenannten Mammal-Eating-Orcas. Und das sind zum Beispiel die man kennt aus diesen spektakulären Videos, beispielsweise aus Argentinien, wo die Orcas Robben vom Strand fischen.
Ja, genau.
Oder aus der Arktis gibt es ja auch mittlerweile so spannende Videos, wo Orcas halt angefangen haben zu lernen, wie sie durch eine gezielt erzeugte Welle im Team Robben von Eisschollen spülen können. Unglaublich interessant, sich das mal anzugucken. Das sind dann die Mammal Eaters oder die sogenannten Transients. Dann gibt es noch die sogenannten Open Ocean Orcas, die sich wiederum dadurch abgrenzen, dass sie halt überhaupt keine spezifische Jagdregion haben und mal hier und mal dort auftauchen können. Naja, und somit gibt es halt diese Ökotypen, diese unterschiedlichen, aber man hat eben auch erkannt, und das sagt Jade auch an der einen oder anderen Stelle, dass es durchaus Orcas gibt, auch in Norwegen, bestimmte Pots, also bestimmte Gruppen, die dort Fisch jagen, die dort den Hering jagen, aber durchaus bekannt sind als Pot, der auch Seals, also Seehunde und Robben jagt.
Mhm.
Und insofern, ja, wie gesagt, muss man diese klare Klassifizierung da auch wieder aufbrechen. Aber es ist schon so, dass man, naja, zumindest Tendenzen hat, dass Orcas, die zum Beispiel auch Wale jagen, das gibt es ja auch.
Ja.
Orcas, die Wale jagen, ganz andere Orcas sind, also einem anderen Ökotyp angehören, als die Fish-Eating-Orcas, also die Residents, die man in Norwegen findet. Denn das ist das Interessante, dass zum Beispiel man auch erkannt hat durch die Kommunikation, dass die Buckelwale kein Problem mit der Präsenz dieser Residents, also dieser Fish-Eating-Orcas hat, während manch andere Orca-Pots, die halt bekannt dafür sind, dass sie eben auch Wale jagen, dazu führen, dass die Buckelwale eine große Distanz zu diesen Tieren halten.
Da kommt direkt auch nochmal die Frage, auch wieder wie bei den Heringen gerade, die Frage auf, wie denn die Kommunikation zwischen diesen Pots selber so funktioniert. Da sagt Jade am Beispiel der Straße von Gibraltar als kleinen Einwurf nochmal was zu.
And also in the Mediterranean you have different orcas, for example off the Strait of Gibraltar, which is now very famous because some groups have learned to to take the rudder off of boats. but again, that is something that is learned within a group and it is transmitted to the next generation. That's what we did see. But it does not happen in so many different places around the world.
Spannend. Also man muss sich das offensichtlich so vorstellen, dass einzelne Pots, einzelne Gruppen von Orcas sich wirklich ein spezifisches Wissen aneignen können, was sich dann verschiedenst irgendwie ausprägt. Wir sehen es gleich auch nochmal, wenn wir so ein bisschen darauf hineingehen, ob Orcas und Buckelwale irgendwie koexistieren. Aber bevor wir das machen, lass uns doch vielleicht wirklich nochmal einmal darauf hinausgehen, weil das ist auch sehr spannend oder auch noch was, was man dann wissen muss, wenn man später auch die Buckelwale noch mit reinbezieht. Wie jagen denn die Orcas überhaupt den Hering?
Ja, super interessante Frage, denn was ich mich da immer frage an dieser Stelle, kommt auch aus so einer ökologischen Perspektive, inwieweit steht der Energieaufwand letztendlich zum Energiegewinn?
Ja.
Weil ich mich halt immer frage, gerade so einen Fisch wie der Hering, der von Orcas nicht, ja, wie von den Buckelwalen in großer Menge aufgenommen werden kann,
ja.
Wie funktioniert das überhaupt? Und das habe ich auch Jade gefragt.
Yeah, so in different places around the world, also orcas that hunt on herring have different strategies. And even within different family groups, they might have their own unique strategy. But it seems like a lot of orcas here in this area, and around Skjervøy, and also when they were seen in the other wintering areas in the past, have a special technique called carousel feeding. In this technique, they will herd the herring closer together, so they will kind of coordinate their behavior very precisely by communicating with each other and swimming around the school of herring to try to get them closer together into a tight ball. And then what they also seem to do is they herd them to the surface. At the surface, they cannot escape, of course, so that's quite good for them to trap them there. And then at some point, they will slap with their powerful tail through the ball of herring. And then you have some herring, of course, that are hit and they are stunned or perhaps they have already died and they can just grab the herring one by one. So it's very different from the perception that we perhaps had in the past of how the orcas perhaps could hunt the herring. I think there was a lot of perceptions in the past where perhaps they just opened their mouth and just grabbed a lot of herring all at once. But actually, no, it's more like a dance. It's very elegant to observe, actually. And they also communicate with each other during these hunts. So that's how they actually hunt the herring. And they need to do it a lot every day because an average orca needs a few hundred kilograms of food every day.
A few hundred kilograms of fish. Okay.
Yeah, that's of course almost nothing compared to the big whales, which needs over 1,000 kilograms of food per day. So yeah, the whales are very busy here with hunting the herring.
Ja, krass, mehrere hundert Kilo an einem Tag. Das ist ja schon auch eine Menge.
Ja, vor allem, wenn man sich vorstellt, wie viele Tage die Wale dort unterwegs sind und vor allem, wie viele Wale dort sind. Also je nachdem, ich habe mal ein bisschen geguckt, beim Norwegian Orca Survey sind 1200 Individuen bekannt in Norwegen. Ja, da sagt an dieser Stelle nochmal, dass höchstwahrscheinlich so circa 500 Individuen im Quenangen.
Ich wollte gerade sagen, aber nur da in diesem lokalen System, ne? Aber sind die Wale denn nur da oder sind die auch noch in anderen Fjordsystemen, sodass dann die Zahl wahrscheinlich nochmal höher wird?
Ja, das ist natürlich die Frage, aber wenn wir jetzt mal von dieser Zahl ausgehen, 500 Wale, mehrere hundert Kilo Fisch am Tag, dann kriegt man auch so langsam eine Vorstellung dafür, naja, wie viel Fisch da eigentlich sein muss, wenn man dann auch noch bedenkt, dass der Mensch ja auch noch vor Ort ist und auch noch Hering fängt.
Genau.
In nicht zu geringen Mengen tatsächlich. Genau.
Und die Orcas im Vergleich zum Menschen sich die ja einzeln herausschnappen müssen mit ihren Zähnen.
Ja, auf jeden Fall.
Was ja nicht unbedingt vermeintlich erstmal die effizienteste Jagdtechnik ist im Vergleich zu den anderen Walen, nämlich den Buckelwalen.
Ja, richtig. Und über die wollen wir jetzt nämlich auch an dieser Stelle nochmal reden, denn was wir dort im Fjord haben, und das ist tatsächlich was sehr Besonderes, ist, dass man dort eben auch Buckelwale und Orcas zusammen jagen sehen und beobachten kann. Und das Spannende daran finde ich, und das war für mich auch immer wieder ein interessanter Punkt, man geht, glaube ich, oft davon aus, dass Bartenwale, und zu denen gehören ja die Buckelwale, also es gibt Zahnwale, das wären dann in dem Fall die Orcas oder auch Pottwale, aber dann gibt es eben die auch Bartenwale, wie eben auch die Finnwale, die auch dort vorkommen im Fjord, oder eben die Buckelwale, dass die dort eben auch Fisch jagen. Ich glaube, wenn man so ein schulbiologisches Wissen hat, geht man immer davon aus, dass Bartenwale in der Regel so Krill und irgendeine andere Form von Zooplankton filtrieren und eben nicht auf Fisch jagen. Aber das ist tatsächlich das Interessante dort vor Ort, dass man eben dort Buckelwale beobachten kann, wie sie eben relativ effizient tatsächlich, ich würde sogar sagen deutlich effizienter als die Orcas, müssen sie auch sein, weil sie eben deutlich größer sind, ja, eben auch diese Schwärme bejagen.
Aber bevor wir jetzt da schon zu spezifischer uns den Buckelwal betrachten, lass uns doch nochmal eher einen Schritt zurückgehen und uns angucken, wo denn überhaupt der Buckelwal herkommt und wie die Buckelwale denn dann auch da oben in dem Fjordsystem gelandet sind.
Ja, tatsächlich ein super interessanter Lebenszyklus, der sich nochmal über einen viel größeren geografischen Raum erstreckt. Und ich denke, auch da hat uns Jada eine sehr gute, verständliche Antwort zugegeben.
Kurz nur der Vollständigkeit halber, der Bartwal, von dem wir gerade gesprochen haben, ist im Englischen der Baleenwal.
Bartenwal, nicht Bartwal.
Oh.
Willst du es nochmal wiederholen?
Ja, der Bartenwal. Und es ist der Baleenwal und nicht der Berlinwal. So kann man sich's merken. Berlinwale mit dem Bart. Naja, lassen wir das.
It's always funny to, because we can easily compare it to us, of course. We think that perhaps they have one home where they always return to or go back to. But whales just live in a completely different world. And actually the whole ocean can be their world, especially if you talk about the larger whales. But you do see that, the large baleen whales, they are born in the warm waters. They are not born here. So that's where the life of a baby whale starts. For example, humpback whales, a lot of them have their breeding area, as we call it. That's where the little babies are being born, in the Caribbean, for example. And also, for example, in Cape Verde, it's off the coast of Africa, there's also a breeding area. But in any case, in warm waters. For the fin whales, it's kind of similar. They also have breeding areas in warm waters, more off the coast of Morocco. But their breeding areas are not fully understood yet. Then they migrate with their mom up to the cold waters. It's thousands of kilometers that they travel, but for an important reason, and that's because in cold waters there's a lot more food for large whales to be found. So in the cold waters, especially in the summertime, there's lots of nutrients in the water, there's lots of light, and those are of course the ingredients for the plankton, the little plants of the ocean, and they are the basis for all life in the ocean. So that means lots of little animals can be there, little fish, little shrimps. That means lots of also larger fish and food for the whales. So that's why usually in the summer we see that the big baleen whales, they migrate all the way to the Barents Sea. So it's actually north of Europe, basically, between Europe and Spitsbergen, Svalbard. There they spend the whole summer to feed a lot on all the fish that is there. There's lots of fish there for them. And then what you see is usually the winter is the time where they return to the breeding areas. So they migrate again all the way to the warm waters where they reproduce. But we see now that some baleen whales actually they make a feeding stop before they go to the breeding areas. So they have somehow noticed that there is a lot of herring now in these fjords. And so they kind of do a feeding stop here, so delaying their migration actually back to the breeding areas. But it's also true that not all baleen whales, not all fin whales or humpback whales migrate to the breeding area every year. It's of course a big journey that they have to go through. They need to be strong enough, they need to be big enough, because in the during the migration and in the breeding area, they don't eat at all. So they fast, so they need to rely on all that energy that they have stored during the summer. So some humpback whales and fin whales, they might stay here until the end of January when the herring leaves, and perhaps even follow the herring to the spawning areas, and maybe go next year to the breeding areas when they have eaten enough and are strong enough. So basically what we see is that the whales, they call the North Atlantic their home, the whales that we have here. And other whales, for example, in the southern hemisphere, they stay more in the southern waters. So the ocean is their home, but it seems that we have like a North Atlantic population, a South Atlantic population, Pacific populations as well.
Ja, so viel als kleiner Einschub zu den Buckelwalen.
Ja, ey, auf jeden Fall total interessant, vor allem wenn man berücksichtigt, dass wir da in Norwegen in diesem Fall, ja, oder nicht wir, sondern die Wale in dem Fall in Norwegen, nur einen kleinen Zwischenstopp auf ihrer eigentlichen Reise in den Süden, in die Karibik, ja, in ihre Breeding Area zurücklegen. Mhm. Und das ist tatsächlich oder war tatsächlich auch nicht immer so. Denn wenn man sich da so ein bisschen durch die Bücher wälzt und halt mal guckt, wo der Hering in den vergangenen Jahren oder in den vergangenen Jahrzehnten aufgetaucht ist, weil dieses Naturphänomen, also die Tatsache, dass dort jetzt der Hering in den Fjorden ist und aber auch ja im Prinzip gefolgt oder verfolgt wird von Orcas und Buckelwalen und Finnwalen, ist ja kein junges Phänomen. Das hat es ja geschichtlich gesehen immer schon gegeben. Allerdings ist es halt so, dass je nachdem, wo der Hering sich zum Überwintern aufhält, naja, auch die ja, bestimmte Walarten, wie jetzt in dem Fall der Buckelwal oder auch der Finnwal, oftmals gar nicht auftaucht. Wie zum Beispiel im Westfjord. Es gab auch eine Zeit, ich weiß die genauen Jahre jetzt nicht, da hat der Hering tief im Westfjord, das ist der Fjord zwischen dem Festland und den Lofoten und den Westerolen, überwintert. Und da waren tatsächlich dann nur die Orcas, vermeintlich, weil einfach dieser, ja, in Anführungszeichen, der Umweg für die Buckelwale und die Finnwale dort zu groß war. Aber auch das sind alles nur Theorien an dieser Stelle. Was ich tatsächlich jetzt spannend finde, wir haben uns ja jetzt schon über das Carousel Feeding unterhalten, also darüber, wie die Orcas den Hering jagen. Die interessante Frage ist natürlich jetzt, wie die Buckelwale den Hering jagen, mit welcher Technik.
So, und da sind wir doch an dem spannenden Punkt. Ich weiß nicht, ob du es auf dem Schirm hattest, aber das haben wir ja auch schon, also wir beide ja zusammen beobachtet auf einer Reise.
Ja, das habe ich auf dem Schirm. Wir haben auf jeden Fall jagende Buckelwale gesehen. Aber, und das ist ganz wichtig an der Stelle, die Wale, die wir dort beobachtet haben, haben keinen Hering gejagt. Das ist das eine. Und die Wale haben eine Technik angewendet, die man eigentlich dort, also in Norwegen jetzt in dem Fall im Winter, selten beziehungsweise gar nicht beobachtet. Fälschlicherweise gibt es immer wieder so Situationen auf Schiffen, wo ich dann auch oft höre, ja, das ist Bubble-Net-Feeding. Das stimmt nicht. Was wir gesehen haben an der Westküste Grönlands, war tatsächlich Bubble-Net-Feeding. Aber dort haben diese zwei Individuen, diese zwei Buckelwal-Individuen, die wir beobachtet haben, auch keinen Hering gejagt, sondern Krill.
Ja.
Die haben Krillschwärme quasi verdichtet und zusammengetrieben und haben diese Technik des Bubble Net Feedings angewendet. Aber das beobachtet man in Nordnorwegen tatsächlich nicht. Aber ganz interessant an der Stelle, dass du das nochmal sagst, weil da zu differenzieren, Ja, ist vielleicht wirklich wichtig, und in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich Jade auch nochmal gefragt, welche Jagdtechniken die Buckelwale hier in Norwegen denn anwenden.
Yes, so if we talk about humpback whales and fin whales, they are both baleen whales. So within the whole whale family you have two different groups. The toothed whales that have teeth and the baleen whales that don't have teeth, but instead they have baleen plates in their mouth. And baleen plates are kind of filters. They're made from keratin, just like our hair and fingernails are made from. And they can be used to filter large numbers of fish out of the water at once. So instead of just grabbing one or two fish at a time, like orcas do, they just see this ball of fish in the distance, they will swim towards it, they open their huge mouth and they take in the whole group all at once. Then they close their mouth, but then they have a lot of water also inside their mouth and they don't want to swallow the salt water. So what they do is they close their mouth so that the baleens are only in between, and then they push the water back outside through the filter. But the little animals, the fish, let's say, stay behind in the filter, and then they can swallow these small animals. So this is what we often see. It's called lunge feeding. Lunge, not as in dinner or lunch, but lunge as in L-U-N-G-E, lunge. So they take a big swing at the fish. They open their mouth, they take it all in, and then they filter the water back outside. So that's a big difference to how the toothed whales hunt, which is usually one or two animals.
Und dann gibt's dazu ergänzend noch das Bubble Net Feeding, was wir in Grönland gesehen haben.
Richtig, was man in Grönland sieht und tatsächlich auch ganz oft zum Beispiel auch in British Columbia, wo auch Hering gejagt wird mit dieser Technik des Bubble Net Feedings, was also kurz gesagt, was die Buckelwale dann machen, die umkreisen quasi den Schwarm von unten. Es sind meistens mehrere Individuen, wir haben jetzt nur zwei gesehen, es sind oftmals auch mehrere, und atmen dabei aus. Und dadurch steigen natürlich, ne, Bubble Net Feeding, dadurch steigen die Luftblasen nach oben, und die Wale wissen, dass diese Luftblasen letztendlich wie ein Netz sind, also wie eine Barriere, die der Fisch oder Krill in dem Fall nicht durchschwimmt. Und dann schwimmen sie quasi mit geöffnetem Maul von unten durch diesen Schwarm.
Jetzt haben wir so viel Werbung schon für das Instagram von anderen Leuten gemacht. Dazu gibt's ein Video auf Andres Instagram-Seite, weil das haben wir, wie gesagt, da in Grönland vom Schiff aus beobachten können. Und du hattest passenderweise eine Drohne noch mal mit dabei und hast das Ganze von oben gefilmt. Und das sind wirklich spektakuläre Aufnahmen.
Ja, das war auch ein wirklich spektakulärer Abend, muss ich sagen.
Ja, keiner mit gerechnet. Und auf einmal ging's rund.
Ja, das stimmt.
Jetzt haben wir es mittlerweile schon mehrfach angedeutet, nachdem wir jetzt die Jagdtechniken von beiden Walarten getrennt voneinander betrachtet haben, wirft sich ja jetzt die Frage auf, ob die beiden das irgendwie auch zusammen machen. Denn das ist das, was irgendwie häufiger mal beobachtet wurde, dass dort, wo die Orcas jagen, plötzlich auch oder vermeintlich plötzlich auch Buckelwale auftreten und es von außen beobachtet so aussieht, als würden beide Spezies gemeinsam jagen.
Ja, oder zumindest nicht gemeinsam jagen, aber irgendwie, naja, zumindest aufeinander aufmerksam werden. Und ja, vielleicht bevor wir Jade dazu nochmal zu Wort kommen lassen, ich habe da ja auch selber irgendwie meine Beobachtungen gemacht. Ich habe ja eine Zeit lang mal auf der Cape Race gearbeitet. Das ist ein Schiff, wo wir eben dort oben diesen Lebensraum auch vom Wasser aus intensiver beobachtet haben. Und da waren wir eigentlich jeden Tag eben draußen mit dem Schiff und haben Wale beobachtet. Und ich kann mich an so viele Situationen erinnern, wo man natürlich, also auch nur rein interpretativ arbeiten kann, aber folgende Situation, die mir immer noch ganz eindrücklich in Erinnerung ist, wir waren im Jökelfjord, das ist so ein Seitenarm vom Hauptfjord, und ja, wir sind mit dem Schiff rausgefahren und haben im Fischfinder, also im Echolot, einen Fischschwarm gesehen. Das kannst du ja relativ gut sehen, also haben Heringe gesehen. Und also einen sehr großen Schwarm tatsächlich sogar. Und ja, dann habe ich dem Captain, dem Mario, gesagt, hey, nimm mal ein bisschen Fahrt raus, wer weiß, vielleicht kommen ja gleich irgendwie ein paar Wale hier in den Fjord rein. Ja, genau. Und dann sind wir langsam aus dem Fjord rausgefahren und genau entgegengesetzt, also in unsere Richtung, kamen dann auf einmal zwei, drei Orcas relativ schnell auf diesen Schwarm zu. So, wir haben dann umgedreht und was man weiß, ist, dass diese Pods, also die Gruppen von Orcas, sich untereinander verständigen und dass zwischendurch einzelne Individuen losschwimmen, um halt eben zu suchen, um Heringschwärme zu suchen. Die schwimmen nicht immer unbedingt zwingend alle zusammen. Und somit war dann meine Theorie, dass halt der Rest dieses Pods halt relativ schnell auftauchen wird. Und dem war dann auch so. Was man jetzt allerdings weiß und was man auch beobachtet, beziehungsweise was wir dann in dem Fall auch beobachtet haben, ist, dass, naja, die Orcas natürlich miteinander kommunizieren müssen unter Wasser. Mhm. Und diese Kommunikation, auch wenn es in Anführungszeichen jetzt halt eine andere Sprache ist, wird natürlich zumindest auch von den Buckelwalen gehört.
Ja.
Und da fängt es jetzt an, interpretativ zu werden, aber was man auf jeden Fall immer häufiger beobachten kann, ist, dass dann unmittelbar, nachdem die Orcas anfangen zu fressen, auch die Buckelwale auftauchen. Und das habe ich wirklich mehrere Male beobachtet, dass dann wirklich 5 oder vielleicht 10 Minuten später auf einmal die Buckelwale um die Ecke kommen und sich ebenso an dem Schwarm bedienen. Und das ist tatsächlich sehr interessant. Und da gibt's auch mittlerweile ein paar interessante Studien zu, auf die sich unter anderem eben auch Jade mit ihrer Antwort beruft.
That's a really good question. And exactly how they know when to go for the orcas, when they know that it's time for them to grab all the fish, we actually don't fully understand. But it is a theory, like you say, that they can distinguish from the whistles and the clicks of the orcas when they are in a feeding behavior or when they are just in a resting behavior or socializing, for example. So it could very likely be that they indeed know how to distinguish that. Mm. And that also speaks to their intelligence. And that's also the thing that when it comes to big whales, many people sometimes think that they are less intelligent than, let's say, dolphins or orcas. But I think that's mainly because we have gotten to know dolphins and orcas in captivity already. They are small enough, let's say they are still huge, but they are small enough that we can take them into captivity and actually see them the whole day, every day. We get to know them very intimately, and then it's more easy to understand how intelligent they are. But the big whales, like humpback whales, fin whales, they are giants, and we can never ever take them, of course, into captivity, which is a good thing. But that also means that so much of their behavior is completely mysterious to us, and so much of their intelligence as well. Mm. So that's a really good question. I would love to at some point find the answer to it.
Wie findet das wohl so ein Orca, wenn du dir mühsam diesen Fischschwarm ersucht hast und dann taucht der Buckelwal auf?
Wahrscheinlich nicht gut, aber auch das ist wieder reine Interpretation natürlich an der Stelle. Aber was ich auch selber schon beobachtet habe vor Ort, eben auch in der Region, ist, ja, dass dann auch die Orcas teilweise sich aggressiv dem Buckelwal gegenüber verhalten.
Ach, okay.
Ja, also das habe ich jetzt, ich glaube, zweimal wirklich gesehen. Naja, dass dann die Orcas auch, also nicht wirklich schwer oder massiv, aber den Buckelwal auch angegangen sind und ihm in die Flosse gebissen haben. Also zumindest sah's so aus, ein kleines Gerangel unter Wasser. Ja, ich meine, man muss sich natürlich vorstellen, wenn dann zwei Buckelwale ankommen und die öffnen einmal groß ihr Maul und schwimmen dann durch diesen Baitball, sagt man ja auch, dann ist davon nicht mehr wirklich viel übrig. Allerdings ist es tatsächlich sehr interessant und ja, zeigen ja eben diese Studien auch, dass die Buckelwale sehr wohl differenzieren können zwischen diesen Fish-Eaters, die man dort im Fjord findet, und eben den Mammal Eaters, die ja teilweise auch auf kleinere oder eben junge Buckelwale jagen.
Ja.
Und diesen Orcas, diesen Mammal Eaters, denen begegnen sie auch in ihren Breeding Areas, also ja, in der Karibik, also weiter im Süden, gibt es durchaus Kontakt zwischen diesen Ökotypen der Wale,
ja,
und diesen Fisch, den harmlosen, in Anführungszeichen, Fish-Eating-Orcas im Quellangelgebiet. Und das wissen die Orcas und dementsprechend, das wissen die Buckelwale. Und insofern,
trauen die sich auch ran.
Trauen die sich auch ran, das ist tatsächlich so. Ja, ich würde jetzt an dieser Stelle tatsächlich sagen, wir könnten uns jetzt tatsächlich noch viel weiter über dieses Thema unterhalten. Nein. Schwierig, wie so eine Abmoderation funktioniert.
Ja, aber das Witzige ist, genau das hast du. Wir können ja einfach die nehmen, die du, und so lassen wir das auch einfach jetzt drin, die du im Off-Text zu Jade gesagt hast, nämlich, oh, ich muss meine Fähre noch kriegen.
Habe ich das gesagt?
Das hast du gesagt. Und dann bei Jade, bei diesem extrem spannenden Thema, das Ende irgendwie zu bekommen. Weil, so leid es uns tut, irgendwann müssen wir auch so ein spannendes Thema einfach mal irgendwie zu Ende führen. Und das Material des Interviews war dann, weil André offensichtlich zur Fähre musste, dann auch einfach nochmal irgendwo beendet. Und da uns jetzt gerade ehrlicherweise kein klügerer Punkt eingefallen ist, um aus diesem spannenden Thema irgendwie auszusteigen, habe ich jetzt gedacht, nehmen wir den jetzt hier einfach auch, um diese Folge in Richtung des Endes zu geleiten.
Du meinst, ich muss meine Fähre nehmen?
Ja, du kannst gerne von hier aus Dortmund auch mit der Fähre, die Ruhrfähre unten am Kemnader See, da kannst du die Seite mit wechseln und dich dann darüber auf die Socken machen. Aber ja, ich wollte die metaphorische Fähre nehmen.
Ja, das hast du schön gemacht. Ich denke, allen ist klar, dass man, wenn man sich, sagen wir, aus rein wissenschaftlicher Perspektive mit diesen Themen, diesen unterschiedlichen Lebewesen beschäftigt, tatsächlich noch viel, viel tiefer graben kann, als dass wir es jetzt getan haben. Aber auch da wieder der Hinweis darauf, unser Anliegen ist es tatsächlich, eher die groben, ja, Zusammenhänge eines Ökosystems, eines Lebensraumes zu erfassen. Und ich hoffe, das ist uns an dieser Stelle gelungen. Aber ich habe auch noch was mitgebracht.
Ja.
Nicht so einen schönen O-Ton, den du uns bereits vorgespielt hast. Ich habe tatsächlich noch mal in meinem Film- und Fotoarchiv oder eher in meinem Filmarchiv gekramt. Und ja, was ich natürlich immer finde in so einem Podcast, man kann keine Bilder zeigen, man kann keine Filmaufnahmen zeigen, kann aber, glaube ich, sehr viel eben durch Geräusche auch Fantasie anregen. Und ja, ich finde, jetzt mal ein Geräusch einzuspielen oder die Geräuschkulisse einzuspielen von einer Situation oder von der Situation, wie es sich anhört, wenn man auf einem Schiff steht und auf einmal, und das ist jetzt nicht übertrieben, 30, 40, wir konnten es nicht genau zählen, also auf jeden Fall über 30 Buckelwale unmittelbar neben dem Schiff auftauchen, das ist unfassbar imposant und vielleicht spielen wir das an dieser Stelle einmal ein.
Krass, in der Dimension war das mir nicht bewusst, was wie laut das wird. Bei den Zweien, die wir da in Grönland beobachtet haben, kam das noch nicht mal ansatzweise daran. Und das war schon beeindruckend, weil wir haben es, glaube ich, gar nicht so klar irgendwie gesagt in der eigentlichen Folge, aber so ein Buckelwal ist ja auch einfach 12 Meter groß.
Teilweise sogar noch größer.
Genau, und das muss man sich vielleicht bewusst machen, wenn man dieses Gewusel da jetzt gerade gehört hat, dass das halt dann alles um die Anzahl, also was das einfach für eine Lebensmasse ist, die sich da gerade durchs Wasser schlängelt. Das ist schon krass.
Die Lebensmasse, die sich durchs Wasser schlängelt.
Warum muss ich dabei an die Pottball-Kackwurst denken? Aber irgendwie.
Da kann man mal überlegen, ob man das
als Outtake rein. Ja.
Ja, vielleicht. Aber naja. Ja, man hört natürlich nicht nur Buckelwale, man hört leider auch die störenden Geräusche des Bootes, die natürlich wahrscheinlich für die Buckelwale und für die Orcas deutlich störender sind als für uns. Mhm. Ich habe aber tatsächlich auch noch mal Natascha gebeten, ob sie nicht auch noch vielleicht sogar ein paar Hydrofonaufnahmen hat. Ich selber habe oft mit dem Hydrofon, also mit einem Mikrofon, welches man unter Wasser halten kann, um eben die Geräusche der Wale unter Wasser aufzunehmen, eben vor allem die Kommunikation, auf der Cape Race gestanden, aber habe nie was Brauchbares aufgenommen, eben unter anderem, weil dieses Motorengeräusch immer so störend war. Und Natascha hat mir da tatsächlich
eine Aufnahme zugespielt. Auch da hört man im Hintergrund immer wieder so ein leichtes Brummen, was auf den kleinen Außenbordmotor des Zodiacs zurückzuführen ist. Aber was man sehr deutlich hören kann, sind tatsächlich die vielen Orcas, die um das Boot herumschwimmen, aber dann eben auch ein Buckelwal.
Ja, das ist doch ein schöner Eindruck und ich glaube, mir fällt auch fast nichts Treffenderes ein, um diese Folge dann jetzt wirklich ins Ende zu überleiten. Von daher wollen wir euch mit diesen Klängen gleich aus dieser Folge entlassen. Wir bedanken uns nochmal sehr für eure Aufmerksamkeit bis zu dieser Stelle und hoffen, dass es euch gefallen hat. Uns hat es auf jeden Fall wieder sehr gefallen. Und wir haben ja jetzt hier schon die zweite Mal dazu, da eine zweite Folge aufgenommen. Ab 3 kann man von einer Routine sprechen. Also eine Folge noch, dann haben wir eine Staffel. Und ja, André sitzt mir schweigend gegenüber, hat offensichtlich keine dankenden Worte mehr ans Publikum. Von daher würde ich jetzt einfach sagen, schalten wir in das Hydrofon von Natascha. Tschüss.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.